Die Mühle auf dem Meeresgrund. Es waren einmal zwei Brüder, die wohnten nah beieinander. Der eine hieß Lars und war reich, der andere war arm und hieß Hans. Der reiche Bruder war noch dazu furchtbar geizig, und das ist eine Sache, die nicht so selten bei derlei Leuten vorkommt. So geschah es einmal kurz vor dem Julfest, dass der arme Bruder zu ihm kam und bat, ob er ihm nicht ein wenig Essen geben könne, als Beisteuer zum Julabendessen. Er habe so wenig daheim und so viele Kinder.
»Ah, da stehst du nun und hast immer eine Jammerwirtschaft«, sagte der. »Ich kann dich wohl nicht loswerden. Also, da hast du für ein für alle Mal eine Speckseite, und damit kannst du bis zur Hölle fahren.«
»Ja, danke vielmals, das will ich tun«, sagte Hans. Denn er war immer vertrauensselig, und er nahm den Speck auf den Rücken und ging. Aber statt heimzugehen, zog er in entgegengesetzte Richtung, um zu fragen, wo die Hölle sei. Er ging lange, und endlich kam er zu einem alten Mann, der stand da und grub an einem Hügel. »Wo willst du denn hin, dass du zu dieser Tageszeit diesen Weg gehst?« fragte der Mann. Es war nämlich schon Abend geworden. »Herr«, sagte er, »mein Bruder hat gesagt, ich solle mit dieser Speckseite zur Hölle wandern, aber ich weiß nicht, wo das ist, und werde wohl meine liebe Not haben, es zu finden.«
»Ach, nicht doch«, sagte der Mann, »der Weg dahin ist gar nicht so schwer zu finden. Sei nur so gut und gehe hier in das Loch hinunter, das ich da grabe. Das ist tiefer, als du glaubst, und geh so lang weiter, bis dir was begegnet.«
Da packte der arme Mann den Speck gut ein, drückte ihn fest an sich und machte sich selbst so klein, wie er konnte, denn er meinte ja, der Platz sei knapp, aber es war Platz in Menge, so daß noch mehrere den gleichen Weg hätten hinuntergehen können. Endlich kam er vor ein erschreckliches Feuer, das war mitten auf dem Boden angezündet, und es war eine Hitze, daß man hätte einen Ochsen braten können. Da erblickte er so viele kleine Teufel, dass es erstaunlich war zuzusehen. Die liefen um das Feuer herum und sprangen jetzt zu ihm hin und wollten wissen, was er in seinem Sack hätte. »Da habe ich eine halbe Speckseite«, sagte er. »Mein Bruder hat sie mir gegeben und gesagt, ich soll damit zur Hölle gehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kaufen wollt, denn hier ist doch offenbar die Hölle.«
»Oh, das träfe sich gut«, sagten sie, »denn Speck sei gerade die Fleischsorte, die sie brauchen könnten. Teufel und Schweine hätten ja seit Christi Zeiten zusammen gewohnt.« Und sie boten ihm eine Art Kaffeemühle als Entgelt.
»Aber was soll ich denn damit?« sagte er. »Ich habe ja keine Bohnen zu mahlen.«
»Oh, wenn du keine hast, so brauchst du bloß daran zu denken, welche zu mahlen«, sagten sie, »dann hast du sie sofort.«
»Aber du brauchst nicht notwendig Kaffeebohnen zu mahlen, denn auf so einer Mühle kannst du alles mahlen, was du dir wünschst, und solang du es wünschst, mahlt sie dir gleich alles ganz schnell. Und wenn du denkst, du hast genug und willst sie zur Ruhe bringen, so brauchst du ihr nur drei Worte zu sagen.« Und einer der Teufel wisperte ihm etwas ins Ohr.
Dann steht die Mühle augenblicklich still.
»Oh, habt schönen Dank, ich will mir's wohl merken«, sagte er und zog mit seiner Mühle aus der Hölle ab. Als er zu seiner Frau heimkam, war es spät in der Nacht,
und sie war zornig und zankte ihn.
»Wo zum Teufel hast du nur gesteckt, du Faselhans? Jetzt ist es über Mitternacht hinaus, und wir hätten doch ein paar Brocken in den Leib bekommen sollen am hochheiligen Julabend. Du weißt doch, dass wir nicht das Geringste im Haus haben, und ich hab alle Ewigkeit gewartet und hatte immer Angst, dir sei ein Unglück zugestoßen.«
»Aber, liebe Frau, sei doch endlich still«, sagte er, »ich will dir sagen, ich war wirklich beim Teufel, und da bekam ich hier die Mühle, die ich auf den Tisch gestellt habe. Das ist eine, die wir brauchen können, und wir wollen sie gleich ausprobieren.«
»Ja, das wäre ja recht schön«, sagte sie, »aber das Wichtigste ist nicht da, wir haben nämlich keine Bohnen im Haus.«
»Ja, die Bohnen, die soll sie selbst liefern, das gehört zum Vertrag«, sagte er.
»Dann ist es was anderes, wenn du sie dazu bringen könntest. Das wäre herrlich, da könnten wir eine Schale Kaffee zum Julfest bekommen. Aber eigentlich hätten wir ein bisschen Brot und ein wenig Licht nötiger, sonst müssten wir im Dunkeln sitzen an einem so hochheiligen Abend.«
Aber das konnte die Mühle auch malen, und er sagte, »Male Licht.« Gleich kamen Lichter, sie zündeten sie an, und er brachte die Mühle dazu, Brot zu malen. Zuerst Schwarzbrot, das ging höchst flink, ein Leib nach dem andern purzelte so eilig heraus, dass er schon nach einer kurzen Weile sagen konnte, »Jetzt haben wir Brot auf lange Zeit.« Und dann malte sie noch feines Brot zum Julfest, und sie hatten bald Überfluss an Brot.
»Hast du noch andere Sachen nötig?« sagte er. »Sag es jetzt gleich, jetzt ist die Mühle ja schon einmal im Gang.«
Da fehlte freilich vielerlei, denn sie hatten, wie gesagt, gar nichts. Das Haus war so arm, wie es nur sein konnte. Also malten sie Küchenzeug und Hausgeräte, Töpfe und Pfannen und Krüge und Kannen, dazu auch feinere Sachen von Silber und Gold. Sie malten auch Silberlöffel und Becher, Messer und Gabeln, alles aus purem Silber.
»Ich meine, jetzt sollen wir aufhören«, rief da die Frau. »Wir haben ja schon so viel, dass wir ein Fest damit herrichten könnten.«
»Ja, das wollen wir aber auch«, sagte er, und als die Mühle noch einmal ordentlich ihres Amtes gewaltet hatte, sagte er das ausgemachte Wort, und sie stand still. Nun lief sich der Mann fast die Beine ab im ganzen Dorf herum, und er lud ein, ob sie nicht so gut sein wollten und am dritten Jultag und Abend zu ihm und seiner Frau zu Besuch zu kommen. Er lief das ganze Kirchspiel ab, und alle wunderten sich. Er hätte ja kaum das Salz zur Suppe, meinten sie, und sie dachten, er sei verrückt geworden. Er ging auch zu seinem Bruder und dankte ihm für das letzte Mal und lud ihn ein, ob er nicht zum Julessen kommen wollte am dritten Jultag und auch seine Frau mitbringen. Die zwei passten gut zusammen, denn sie war auch so eine geizige Seele. Aber immerhin glaubte sie nicht, dass es der Mühe wert wäre, dahin zu gehen. So dachten noch mehr Leute, und die blieben zu Hause. Aber es waren auch manche, die kamen, und die standen starr, als hätten sie Mund und Nase verloren, als sie die Herrlichkeit und den Überfluss an allen Ecken und Enden gewahr wurden. Im Laufe des Nachmittags, als der Lars vor die Tür ging, um zu sehen, wie das Wetter stünde, da fiel ihm auf, dass in seines Bruders Hause so viele ab und zu gingen. Das ging ihm in seinem dicken Kopf herum. Und da ging er hin und erzählte es seiner Frau, was er gesehen hatte. Das konnte sie nicht begreifen, dass er so viele Gäste hatte, und sie beschlossen, auf einen Sprung hinüberzugehen,
denn die Frau war so schrecklich neugierig.
Wie sie also hineinkamen, da rissen sie die Augen weit auf, denn nirgends im ganzen Dorf gab es einen so reichen Haushalt. Sie wurden gleich zu Tisch gebeten, aber als sie fertig waren, sprach Lars mit seinem Bruder draußen im Gang und fragte, was das bedeuten solle.
»Du armer, nötiger Teufel, hast du das alles gestohlen oder geliehen? Sag mir nur mit einem Wort, wo du das her hast.«
»Ja, gerne«, sagte Hans. »Erinnerst du dich, als du mir den Speck fürs Julfest gabst, dass du gesagt hast, dass ich damit zur Hölle gehen sollte?« »Das habe ich ganz buchstäblich getan, und die nahmen den Speck und gaben mir eine Mühle als Entgelt, und die kann alles mahlen, was man nur verlangen kann, und liefert selbst alles, was man nur braucht.«
»Das ist ja eine schöne Lüge, die du mir da erzählst«, sagte der Bruder, »aber zeig mir die Mühle einmal, ich will sie dir abkaufen.«
Da zeigte er sie ihm.
»Was willst du dafür haben?«
»Ja, die ist teuer, das kannst du dir denken«, sagte Hans, »die kostet 300 Taler. Ich wollte sie eigentlich nicht verkaufen, aber weil du mein Bruder bist, so sollst du sie haben.«
»Das ist aber viel Geld. Ob er sie nicht billiger haben könnte?«
»Nein, das sei nichts zu machen, nicht einen Schilling billiger sei sie feil. Auch wollte er sie selbst noch ein halbes Jahr behalten und sich noch weitermalen lassen, was er nötig hätte.«
»Damit musste der reiche Mann sich zufrieden geben, wenn es ihm auch bitterschwer ankam, so viel Geld zu bezahlen. Aber er konnte noch viel weniger ruhig zusehen, dass sein Bruder die Mühle hatte, denn er hatte Angst, dass der andere bald ebenso reich werden möchte wie er selbst.«
Also geschah es nicht vor Herbst, dass Lars die Mühle eingehändigt bekam und nach Hause trug. Da überlegte er bei sich, dass seine Frau gut von morgens bis abends mit aufs Feld gehen könne zur Herbstzeit, statt dass sie wie sonst immer zu Hause bliebe, um das Essen zu kochen. Und das wäre eine schöne Ersparnis. Nun brauchte er nur mittags heimzurennen, die Mühle in Gang setzen, und die konnte ihnen im Handumdrehen das Mittagessen mahlen. Am ersten Tag machten sie aus, sie wollten Grütze und Hering haben. Es war so lange her, seit sie frischen Hering gegessen hatten. Kurz vor Mittag rannte der Mann heim, er drehte die Mühle an und sagte, »Mühle, mahle mir Hering und Brei.« Sofort begann sie zu knarren und mahlte rasch Hering und Brei durcheinander. Er setzte ein Fass nach dem anderen darunter, aber es dauerte nur kurze Zeit, so waren alle voll, die er hatte. Nun ließ er sie die Bottiche voll mahlen, denn man konnte es ja für die Schweine verwenden, dachte er. Und die Mühle mahlte weiter und mahlte. Zuletzt waren auch alle seine Eimer voll, und nun dachte er, sie hätten für einige Zeit genug und wollte die Mühle zum Stehen bringen. Aber sie wollte nicht stehen bleiben, denn sein Bruder hatte ihm das Wort nicht gelehrt, das man dabei sagen musste.
»Man kann sie ja festhalten, sie ist ja nicht so groß«, dachte er. Aber das konnte er nicht, und als er sich daran müde geplagt hatte, hatte sie so viel gemahlen, dass er bis an den Hosenbund in Hering und Brei stand.
Der Frau auf dem Feld draußen kam es merkwürdig lang vor, dass er nicht zum Essen rief, und sie ging den Abhang hinauf, um zu sehen, ob er nicht draußen stehe und winke.
Da kam er aus dem Hof gerannt und rief den Leuten zu, sie sollten doch endlich machen, dass sie heimkämen und ihm helfen, die Mühle zu halten.
Als sie aber heimkamen, hatte sie das ganze Wohnhaus vollgemahlen. Da barst die Tür, und so wälzte es sich hinaus in den Garten, eine wahre Flut, so daß ein riesiger Gabrei draußen entstand. Da wurde es ihm unbehaglich. Aber dann fiel ihm ein, dass es das Beste sei, nach dem Bruder zu schicken. Der kam, aber er wollte die Mühle unter keinen anderen Bedingungen zum Stillstand bringen, als dass er sie wieder bekäme. Und während sie standen und darüber verhandelten, mahlte die Mühle weiter, daß fast der ganze Hof voll war. Nun mußte er sich doch entschließen, sein Eigentum zu retten und die Mühle fahren zu lassen. Sie wurde also zur Ruhe gebracht, und der Bruder nahm sie mit sich, aber jetzt mußten sie sich Mühle schaffen, um den Hof und das Wohnhaus wieder zu säubern. Lars und seine Leute hatten den ganzen Herbst über zu tun, um all den Hering und Brei wegzuschaffen, und das war keine behagliche Arbeit, denn es fing bald an zu stinken. Aber das Schlimmste war, dass der Herbst darüber versäumt wurde, so daß er seine Ernte nicht unter Dach bekam. Und das war ein unermeßlicher Verlust für ihn. Im Winter darauf litt sein Vieh Hunger und starb, ein Stück um das andere. Kurz und gut, das Ende war, dass aus einem Reichen ein armer Mann wurde. Aber der andere Bruder vermehrte seinen Hausstand und wurde ein wohlhabender Mann. Da wollte er nicht mehr in dem kleinen Haus bleiben, und er malte sich einen richtigen Staatshof oben auf einer Anhöhe am Meer, und der war gedeckt mit purem Gold statt des Daches. Da wohnte er, und alle Leute, die auf dem Meer vorbeifuhren, konnten sich danach richten, so glänzte es, und alle, die nahe vorbeikamen, die gingen hinein, um den Hof zu sehen. Eines Tages kam da ein norwegischer Schiffskapitän zu ihm zu Besuch. Er segelte mit Salzfracht, und er fragte ihn, wie er so reich geworden sei. »Ja, er sei nicht gerade so reich, aber er habe eine Mühle, die könne alles mahlen, was er sich wünsche.« »So eine Mühle zu haben, das sei schon etwas wert«, meinte der Schiffer. »Wenn sie nur auch Salz mahlen könnte.« »Das kann sie natürlich auch«, sagte Hans und setzte sie in Gang, dass der Schiffer sehen konnte, wie sie feines Salz und grobes Salz ganz nach seinem Belieben mahlen konnte. Da bekam er ein großes Gelüsten danach und wollte sie absolut kaufen. »Die könnte mir von ungeheurem Nutzen sein und mir große Seereisen hin und zurück ersparen, denn es ist weit bis zu den Salzklippen.« Er konnte sie bekommen, wenn er 1000 Taler dafür zahlte, und dieser Handel wurde ohne langes Hin und Her abgeschlossen. Der Schiffer nahm die Mühle mit, aber es erging ihm wie dem reichen Mann. Er dachte überhaupt nicht daran, sich sagen zu lassen, wie er sie wieder zur Ruhe bringen sollte, wenn er sie einmal in Gang gesetzt hatte. Als er aufs Meer hinauskam, da beschloss er, die Mühle in Betrieb zu setzen, und sie mahlte zuerst grobes Salz, dann feines Salz, als er genug von dem Groben hatte. Als er so lange gemahlen hatte, daß nur noch eine Blanke über Wasser war, da wollte er die Mühle abstellen. Er packte sie mit beiden Händen und wollte sie festhalten, aber er brachte es nicht fertig, denn sie tat, als ob sie ihn nicht verstehen könnte, und lief genauso rasch weiter. Da rief er eilig die ganze Schiffsmannschaft zusammen, aber auch die konnten sie mit all ihrer Kraft nicht festhalten. Da fingen sie an, von dem Salz auszuwerfen, aber sie konnten nicht so schnell auswerfen, wie die Mühle mahlte, und das Ende vom Lied war, dass das Schiff zu schwer ward und auf den Grund sank. Die Mühle sank mit, und sie wurde nicht abgestellt, so daß sie auch heute noch läuft, und das kann man daran sehen, wie viel Wasser auch ins Meer läuft, es bleibt doch immer gleich salzig.